Geschenke gebe ich zurück.
Ja, liebe den Herrn aus ganzer Seele, ich darf Sie begrüßen zu einem Philosophie-Grundkurs mit Dr. Peter Egger. Wir werden heute weitermachen mit dem Existenzialismus. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mit den Philosophen Jean-Paul Sartre und Karl Jaspers. Und heute wenden wir uns wieder einem neuen Existenzialismus zu, aber mehr dazu. Sie merken schon, ich bin da noch ganz unvertraut mit dem Thema, aber wir haben einen Referenten dabei, der sich gut auskennt. Und so darf ich jetzt Dr. Peter Egger begrüßen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, seit einigen Sendungen beschäftigen wir uns mit dem Existenzialismus und wir können sagen, dass wir mit dieser philosophischen Strömung inzwischen schon recht vertraut sind. In der letzten Sendung haben wir uns über die Philosophie von Karl Jaspers unterhalten. Karl Jaspers war ein deutscher Philosoph, der sich mit den existenziellen Fragen des einzelnen Menschen, aber auch der Zeit sehr gründlich auseinandergesetzt hat. Und er hat auch versucht zu zeigen, dass der Mensch ein Wesen ist, das existiert, das aus sich heraussteht und damit imstande ist, über sich selbst hinaus zu denken. Und er hat dann eine Philosophie entwickelt, die darauf hinweist, dass der Mensch von einem Fundament getragen ist, das ihn übersteigt. Karl Jaspers nennt dieses Fundament das Umgreifende. Wir haben darauf hingewiesen, dass es etwas schwierig ist, dieses Umgreifende als die letzte Erklärung aller Dinge zu akzeptieren, weil einfach dieses Umgreifende irgendwo zu unbestimmt ist. Und wir haben darauf hingewiesen, dass es aus christlicher Sicht sehr wohl möglich ist, diese erste Ursache, nämlich Gott, auch mit Hilfe der Vernunft zu erfassen. Heute wollen wir uns nun einer neuen Art des Existenzialismus zuwenden. Dieser Existenzialismus geht davon aus, dass es keinen Gott gibt und dass es auch kein Sein gibt, sondern dass es nur die reine Welt gibt. Im Unterschied zu den früheren Arten des Existenzialismus, die an einen Gott oder an das Sein geglaubt haben, lehrt dieser Existenzialismus, dass es nur den Menschen gibt. Dieser Existenzialismus lehnt also jede Religion und jede Metaphysik ab und gelangt zu einem radikalen Atheismus und Nihilismus. Für diesen Existenzialismus gibt es keine Transzendenz, kein Sein, keinen höheren Sinn, sondern einzig und allein den Menschen. Auf diese Weise wird der Mensch zu einem autonomen Wesen, das sich selbst die Gesetze gibt. Auf diese Weise wird der Mensch zu einem Ich-Wesen, das sein eigenes Wesen, seine Moral und seinen eigenen Sinn des Lebens bestimmt. Das Ergebnis dieser Philosophie ist ein Mensch, der für sich selbst lebt. Ein Mensch, der sich selbst verwirklicht. Ein Ich-Mensch, den das Du stört und in seiner Freiheit einschränkt. Dieser atheistische Existenzialismus entstand unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, der dazu geführt hatte, dass viele Menschen aufgrund der negativen Erfahrungen nicht mehr an einen Gott und an einen metaphysischen Sinn des Lebens glauben wollten. Der Zusammenbruch aller moralischen Werte während des Zweiten Weltkriegs führte bei mehreren führenden Philosophen zur Überzeugung, dass es keinen Gott und keine höhere Ordnung geben könne. Für diese Philosophen war die Welt etwas Absurdes, das sie mit Ekel erfüllte. Auf diese Weise gelangten mehrere Philosophen zu einer Weltanschauung ohne Gott und ohne jede Metaphysik. Die Existenz des Menschen bestand daher nicht mehr im Streben nach einer transzendenten Wirklichkeit, nicht mehr im Streben nach Gott oder im Streben nach dem Sein, sondern nur noch im Streben nach der eigenen Selbstverwirklichung. Der Mensch sollte also seine eigene Existenz als autonomes Wesen verwirklichen. Der Mensch sollte seine Freiheit dazu verwenden, sein eigenes Wesen selbst zu bestimmen. Es gab für diesen Menschen kein vorgegebenes Wesen, keine menschliche Natur, keine Gebote, keine Verpflichtung. Es gab nur das eigene, autonome Ich. Wir wollen nun versuchen, zwei namhafte Vertreter dieses atheistischen Existenzialismus vorzustellen. Es handelt sich dabei um zwei weltbekannte französische Philosophen, nämlich um Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Wir wollen zunächst die Lehren dieser Denker kennenlernen und diese dann einer kritischen Würdigung aus christlicher Sicht unterziehen. Wir beginnen zunächst mit dem Leben von Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre wurde 1905 in Paris geboren. Nach der Matura am Lyceum Louis le Grand in Paris studierte er an der berühmten Hochschule École Normale Supérieure, das er mit einem Doktorat in Philosophie abschloss. In die Zeit seines Studiums fällt auch die Bekanntschaft mit der feministischen Schriftstellerin Simone de Beauvoir, mit der ihn eine freie Liebe verband, die beiden Partnern die Möglichkeit bot, auch mit anderen Partnern Liebesbeziehungen aufzunehmen. Nach Abschluss des Studiums unterrichtete Sartre als Lehrer an einem Gymnasium in Le Havre. Anschließend arbeitete Sartre 2 Jahre am Französischen Institut in Berlin, an dem er sich mit der Philosophie von Edmund Husserl und Martin Heidegger auseinandersetzte. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich unterrichtete Sartre an mehreren höheren Schulen. Im Jahr 1940 wurde Sartre nach dem Einmarsch der deutschen Truppen zum Kriegsdienst eingezogen und geriet in deutsche Gefangenschaft. Es gelang ihm jedoch, aus der Gefangenschaft zu fliehen. Darauf setzte sich Sartre in der französischen Widerstandsbewegung gegen die deutsche Besatzungsmacht ein. In diese Zeit fiel auch die Verfassung seiner ersten philosophischen Werke und Theaterstücke. Er vertrat einen atheistischen Existenzialismus, der bei vielen Franzosen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg große Zustimmung fand. Nach dem Krieg setzte sich Sartre auch in politischer Hinsicht ein und fand seine politische Heimat in der Kommunistischen Partei. Ab dem Jahr 1960 wandte sich Sartre gegen die französische Kolonialpolitik in Algerien und gegen den Vietnamkrieg der USA. Er bereiste verschiedene Länder, unter anderem die Sowjetunion und China. Er traf sich mit namhaften Persönlichkeiten, wie zum Beispiel mit Fidel Castro und Che Guevara in Kuba. Sartre war viele Jahre nach dem Krieg der populärste Intellektuelle Frankreichs, dessen revolutionäre Gedanken die junge Generation in ganz Europa beeinflussten. Jean-Paul Sartre starb 1980 in Paris. Nun wollen wir uns in kleinen einzelnen Schritten der Lehre von Jean-Paul Sartre nähern. Sartre gilt als der bekannteste Vertreter des atheistischen Existenzialismus. Dieser Existenzialismus ist weit radikaler als der deutsche Existenzialismus von Heidegger und Jaspers. Der Existenzialismus von Sartre ist ein atheistischer Existenzialismus, der jede Metaphysik und damit auch die Existenz Gottes leugnet. Im Mittelpunkt dieses Existenzialismus steht das autonome Ich. Das Ich ist an kein Wesen, keine Moral, an keine Natur und an keine Autorität gebunden. Im Existenzialismus von Sartre spiegelt sich die ungeheure Ernüchterung der Kriegsgeneration, die den Zusammenbruch aller Werte erlebt hatte. Diese Generation hatte jeden Glauben an ein absolutes Sein verloren. Diese Generation empfand oft einen regelrechten Ekel vor allem Sein und hatte die völlige Sinnlosigkeit des Lebens erfahren. Sie empfand die Welt als etwas völlig Absurdes. Diese Generation lehnte auch die Moral der bürgerlichen Gesellschaft ab. Sie betrachteten diese Moral als eine Scheinmoral und als eine reine Fassade. Diese Generation hatte erlebt, dass die bürgerlichen Menschen während des Zweiten Weltkriegs oft ihre moralischen Grundwerte verraten haben. Sie waren oft zu feige, zu ihren moralischen Wertvorstellungen zu stehen und haben oft sogar mit dem Feind zusammengearbeitet. Diese Generation hatte auch die Diktatur des Faschismus und Nationalsozialismus erlebt, die den Menschen jede Freiheit und Würde genommen hatten. Sie hatten im Krieg den Menschen als ein Wesen kennengelernt, das jede Menschlichkeit verloren hatte. Sie hatte erfahren, wie der Mensch im Krieg ohne jede persönliche Verantwortung handelte. Diese Generation hatte im Krieg den bodenlosen Abgrund des Nihilismus erfahren. Aufgrund dieser schrecklichen Erfahrungen entwickelte der französische Existenzialismus überaus radikale Ansichten. Sartre erklärt, dass es kein absolutes Sein geben kann. Die Welt ruht nicht auf einem göttlichen Urgrund. Die Welt schwebt vielmehr über einem bodenlosen Abgrund. Der Mensch steht im Nichts und hat keinen Halt und keine Orientierung. Der Mensch erlebt die Welt oft als eine Hölle. Das sind einige Grundgedanken von Jean-Paul Sartre. Nun wollen wir auch hören, wie Jean-Paul Sartre die Existenz des Menschen aus seiner Sicht beschreibt. Sartre betrachtet die Existenz des Menschen als eine völlig offene Größe, die an keine Vorgaben gebunden ist. Da es kein absolutes Sein und keinen Gott gibt, gibt es keine metaphysischen Vorgaben, die die Existenz des Menschen bestimmen. Der Mensch steht im Nichts und kann daher seine Existenz nach seinem eigenen Willen bestimmen. Der Mensch ist somit das höchste Wesen, das sich selbst nach seinem eigenen Willen hervorbringt. Der Mensch kann aber auch die Welt und die Gesellschaft nach seinem autonomen Willen gestalten. Sartre erklärt, dass der Mensch ein existierendes Wesen ist, das völlig frei über sich verfügen kann. Der Mensch ist nicht an ein bestimmtes Wesen bzw. eine bestimmte Natur gebunden. Er ist nicht das Geschöpf eines Gottes und daher auch nicht an eine göttliche Ordnung und an göttliche Gebote gebunden. Diese völlige Ungebundenheit und Freiheit ermöglicht es, dass der Mensch sein eigenes Wesen festlegen kann. Sartre behauptet, dass der Mensch das Produkt des Menschen sei. Der Mensch ist ursprünglich ein Nichts, dass er selbst sein eigenes Wesen hervorbringen muss. Der Mensch hat also nicht ein bestimmtes Wesen, das von Gott oder von der Natur festgelegt ist. Der Mensch kann vielmehr selbst sein Wesen bestimmen. Auf diese Weise ist der Mensch ein freies Subjekt, das sich selbst hervorbringt und sich selbst verwirklicht. Sartre stellt damit die Freiheit des einzelnen Menschen in den Mittelpunkt der menschlichen Existenz. Der Mensch ist an keine religiösen und philosophischen Lehren und Werte gebunden. Er ist vielmehr selbst der Maßstab seiner eigenen Freiheit. Der Mensch tritt an die Stelle Gottes und tritt damit heraus aus der Abhängigkeit von Gott, die ihn bisher daran gehindert hat, sein eigenes Wesen nach seinen eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Sartre betont aber auch, dass der Mensch dazu verpflichtet ist, seine Freiheit zur Verwirklichung seines selbstbestimmten Wesens einzusetzen. Der Mensch muss täglich seine Freiheit dazu verwenden, Entscheidungen zu treffen und darf sich dabei von keinen Mühen und Hindernissen beirren lassen. Die Freiheit kann für den Menschen oft zu einer großen Last werden. Sartre sagt sogar, dass der Mensch zur Freiheit verdammt sei. Sartre spricht schließlich von der Verantwortung der Freiheit. Da der Mensch die Möglichkeit hat, sein Leben völlig nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten, trägt er auch die volle Verantwortung für sein Leben. Er kann niemandem die Schuld für sein eigenes Handeln zuweisen. Er ist allein für seine Entscheidungen und Handlungen verantwortlich. Diese Verantwortung für die eigene Freiheit kann oft zu einer gewaltigen Last werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen also, wie hier Jean-Paul Sartre ein völlig neues Menschenbild entwirft. Da es keinen Gott gibt, da es kein Sein gibt, da es keine festgelegte Natur gibt, gibt es keinerlei Vorgaben. Der Mensch ist selbst das höchste Wesen. Er tritt an die Stelle Gottes und er selbst kann sich hervorbringen nach deinen eigenen Vorstellungen. Er ist dafür verantwortlich, dass er diese Freiheit nützt und etwas aus sich macht. Aber er orientiert sich nicht mehr an irgendwelchen Vorgaben. Er orientiert sich nicht mehr an einem Sein. Er orientiert sich nicht mehr an Gott. Er orientiert sich nicht mehr an der Natur. Er orientiert sich nicht mehr an irgendwelchen Wertvorstellungen. Er selbst ist der Urheber seiner selbst. Jean-Paul Sartre hat dann auch versucht, die verschiedenen Widerstände gegen die Freiheit aufzuzeigen. Sartre stellt fest, dass sich der Mensch immer wieder in Situationen befindet, die ihn in seiner freien Entscheidung und auch in seinen Handlungen bedingen und einengen. Der Mensch befindet sich oft in Situationen, die ihm wenig oder keinen Spielraum lassen. Der Mensch muss sich auch in schwierigen Situationen so viel Freiheit sichern, dass die Entfaltung seines selbstbestimmten Wesens und sein freier Lebensentwurf nicht behindert werden. Sartre ist auch der Ansicht, dass die Selbstverwirklichung des eigenen Ich auch durch die anderen Menschen behindert wird. Da jeder einzelne Mensch sein eigenes Wesen verwirklichen will und seine eigenen Ziele verfolgt, kommt es immer wieder zu Konflikten. Das kann sogar so weit führen, dass die anderen zu Feinden werden. Sartre beschreibt diese Situation mit dem unheimlichen Satz: Die Hölle, das sind die anderen. Sartre fragt sich dann auch, wie sich die Selbstverwirklichung des Ich mit der Liebe zu einem anderen Menschen verbinden lässt. Er weist darauf hin, dass bei der Liebe die Gefahr besteht, dass der Mensch zu einem Objekt der Sexualität wird und damit seine Freiheit verliert. Sartre schlägt deshalb vor, dass die Liebe nicht zu einer ausschließenden Bindung an einen Partner führen darf. Die Liebe soll stets frei sein, auch andere Beziehungen einzugehen. Und es soll stets möglich sein, gleichzeitig verschiedene Partner zu haben. Sartre geht auch der Frage nach, wie sich die Freiheit in der Gesellschaft verteidigen lässt. Er weist darauf hin, dass die Freiheit in der Gesellschaft immer wieder durch die Politik, die Wirtschaft und das Militär bedroht wird. Sartre ist der Meinung, dass die ursprüngliche Lehre und Praxis des Marxismus das beste Mittel sei, um die vielfachen Formen der gesellschaftlichen Unterdrückung zu überwinden. Sartre versucht schließlich, auch die Freiheit gegenüber der Religion zu verteidigen. Er betrachtet die Religion als eine bloße Projektion des Menschen. Die Vorstellung von einem Gott geht auf die unerfüllten Sehnsüchte des Menschen zurück. Die Religion führt aber nach Sartre zu einer Abhängigkeit von diesem nicht existierenden Gott, die es dem Menschen nicht erlaubt, seine Freiheit zu verwirklichen. Erst durch die Abschaffung von Gott und Religion kann der Mensch sein eigenes, freies Wesen verwirklichen. Wir sehen also, wie hier Sartre verschiedene Widerstände gegen die Freiheit aus seiner Sicht aufzeigt. Der Mensch ist an bestimmte Situationen gebunden. Der Mensch ist immer wieder auch dadurch eingeengt, dass die anderen ihre eigene Selbstverwirklichung auf seine Kosten anstreben. Der Mensch kann aber auch durch die Liebe eingeengt werden. Indem sich der Mensch durch die Liebe bindet, verliert er seine Freiheit. Der Mensch wird auch durch die Gesellschaft in seiner Freiheit beschnitten. Durch die Politik, durch die Wirtschaft und durch das Militär ist die Freiheit des Menschen bedroht. Nur der Marxismus ist imstande, dem Menschen die Freiheit zu gewährleisten. Und schließlich ist auch die Religion eine Gefahr für die Freiheit des Menschen, weil der Mensch dann von Gott abhängig wird. Aber Gott ist ja nur eine Einbildung des Menschen. Und so ist der Mensch oft von seiner eigenen Einbildung, dass es einen Gott gibt, abhängig. Sie sehen also, wie hier Sartre diese Freiheit des Menschen auch gegenüber sogenannten Widerständen hier verteidigt. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir ein wenig Musik hören.
Liebe Hörerfamilie, Sie hören die Sendung Grundkurs Philosophie. Dr. Peter Egger ist mit uns verbunden und bringt uns gerade Jean-Paul Sartre näher und seine Theorie des Existenzialismus. So darf ich ihm nun wieder das Wort übergeben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun versucht, einige Grundgedanken von Jean-Paul Sartre kennenzulernen und wollen nun versuchen, diese Gedanken von diesem bekannten französischen Philosophen einer kritischen Würdigung aus christlicher Sicht zu unterziehen. Die Philosophie schon von Jean-Paul Sartre ist zunächst der Ausdruck einer ernüchterten Generation, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs den Zusammenbruch sämtlicher Werte erlebt hatte. Diese Generation hatte weitgehend den Glauben an ein absolutes Sein und an einen Gott verloren. Sie glaubte auch nicht mehr an die bisherige Moral und an die bisherigen gesellschaftspolitischen Formen. Sartre hat nun eine Philosophie entwickelt, die in radikaler Form mit allen Grundwerten der Vergangenheit gebrochen hat. Er schaffte zunächst den Glauben an ein absolutes Sein beziehungsweise an einen Gott ab. Das absolute Sein verwandelte sich zu einem reinen Nichts. Die Welt und der Mensch schwebten über einem bodenlosen Abgrund. Nun müssen wir aber sagen, dass das Nichts niemals zu einer Erklärung für die Welt führt. Im Gegenteil, wenn wir das Nichts in das Zentrum stellen, dann gelangen wir zu einem tragischen Pessimismus und Nihilismus. Die Welt kann nur durch den tragenden Grund des Seins erklärt werden. Das menschliche Leben erhält erst durch das absolute Sein seine Orientierung, seinen Halt und seinen Sinn. Die Welt braucht einen Gott, damit diese Welt einen Ursprung hat und ein letztes Ziel. Dort, wo man Gott einfach abschafft, bleibt nur mehr der bodenlose Abgrund. Aber Gott hat dem Menschen ein Fundament gegeben. Er hat ihm eine Natur geschenkt. Er hat ihm Werte gegeben. Und wenn der Mensch sich an Gott, an seiner Natur und an diesen Werten orientiert, dann kann das menschliche Leben gelingen. Und dann wird die Welt nicht zu etwas Absurdem, sondern zu einer harmonischen Welt, in der auch die Liebe zum Tragen kommt. Sartre spricht dann von einer Selbstbestimmung des menschlichen Wesens und behauptet, dass der Mensch sein Wesen selbst festlegen könne. Wir können aber feststellen, dass der Mensch eine bestimmte Natur und ein bestimmtes Wesen hat, an die seine Existenz gebunden ist. Der Mensch hat ein bestimmtes geistiges, körperliches, geschlechtliches, soziales, kulturelles, ökologisches Wesen, das er nicht in Frage stellen kann, ohne sich selbst abzuschaffen. Wir erleben immer wieder, wenn der Mensch seine eigene Natur, sein eigenes Wesen in Frage stellt, dann schafft er sich selbst ab. Der Mensch hat ein bestimmtes geistiges, körperliches, geschlechtliches, soziales, kulturelles und ökologisches Wesen. Er hat innerhalb seines Wesens bestimmte Freiheiten, aber er ist hineingestellt in eine Ordnung. Er ist an ein bestimmtes Wesen und eine gewisse Natur gebunden. Und wenn er diese Wesenheit in Frage stellt, dann schafft er sich auf die Dauer ab. Sartre spricht weiters von einer Freiheit, die in autonomer Weise vom Menschen verwirklicht wird. Diese Freiheit wird ganz vom Menschen selbst bestimmt und ist an keine objektiven Werte und Gesetze gebunden. Eine solche Freiheit führt aber zu einem Egozentrismus, der jedes Zusammenleben mit anderen Menschen unmöglich macht. Eine solche Freiheit erlaubt keinen gemeinsamen Nenner für ein gemeinsames gesellschaftliches Leben, wo jeder Mensch nur autonom lebt und für sich selbst das höchste Maß der Dinge ist, da ist keine Gemeinschaft möglich. Da gibt es nur mehr Egozentriker, die sich selbst verwirklichen. Da gibt es nur mehr das Ich, aber kein Du und kein Wir. Sartre vertritt dann auch eine Liebe, die eine ausschließliche Bindung an eine Person ablehnt, um nicht die eigene Freiheit einzuschränken. Diese freie Liebe widerspricht aber dem tieferen Wesen der Liebe, das gerade in der freien und ausschließlichen Bindung an eine Person besteht und dadurch die Einmaligkeit der menschlichen Person betont. Der Mensch ist nicht ein Wesen, das sich in seiner Liebe aufteilen lässt. Wenn er sich an eine Person bindet, dann kann diese Liebe zu einer einmaligen Liebe werden. Wenn diese Liebe auf verschiedene Partner verteilt wird, dann ist das nur mehr eine relative Liebe und führt nicht zur Vollendung der wahren Liebe. Die freie Liebe von Sartre hat auch seine berühmte Partnerin Simone de Beauvoir in große Krisen gestürzt. weil sie immer wieder erleben musste, wie Sartre neben ihr noch andere Frauen als seine Partnerinnen benutzte. Sartre hat sich dann auch für eine marxistische Gesellschaftsordnung eingesetzt. Er stellte sich zunächst auf die Seite der Sowjetunion und war später ein Befürworter des chinesischen und kubanischen Kommunismus. Diese Formen des Kommunismus haben aber durchwegs zu Diktaturen geführt, die die Freiheit der Bürger unterdrückten. Sartre hat nicht erkannt, dass der Marxismus von seinem innersten Wesen ein Totalitarismus ist. Sartre hat mit seinem egozentrischen Existenzialismus auch entscheidend zur Entstehung einer egozentrischen, individualistischen und anarchischen Gesellschaft geführt. Seine Ideen förderten maßgeblich eine Gesellschaft, die von Singles bestimmt wird, die sich bewusst für ein Leben ohne Bindungen entschieden haben und in erster Linie an ihre Selbstverwirklichung denken. Seine Vorstellungen von Liebe und Sexualität stellen die Ehe und die Familie in Frage. Seine permanente Revolution hebt die Gesellschaft aus den Angeln. Sartre fordert schließlich die Abschaffung der Religion. Er betrachtet die Abhängigkeit von Gott als ein Hindernis für die freie Selbstverwirklichung des Menschen. Es hat sich inzwischen längst gezeigt, dass der Mensch ohne Gott oft keine Orientierung, keinen Halt und keinen letzten Sinn im Leben hat. Der Mensch kann letztlich nicht in sich selbst das höchste Ziel und den letzten Sinn finden. Ein solcher Mensch stürzt in das eigene, bodenlose Nichts. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir diese Gedanken von Jean-Paul Sartre mit Vernunft, mit Hausverstand, aber auch mit der Erfahrung aus der Geschichte betrachten, dann stellen wir fest, dass wir es hier mit einem Menschenbild zu tun haben, das auf die Dauer nicht zur Entfaltung des Menschen führt. Ein solches Menschenbild führt zur Infragestellung aller Grundwerte, zur Infragestellung der Moral, zur Infragestellung der Gesellschaft und hat somit keine Zukunft. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Thank you.
liebe Hörerfamilie, Sie hören Grundkurs Philosophie. Wir hören heute den Existenzialismus von Jean-Paul Sartre. Und so darf ich das Wort wieder an unseren Referenten Dr. Peter Egger übergeben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einer ganz bekannten Vertreterin des französischen Existenzialismus zuwenden, nämlich Simone de Beauvoir. Dieser Name ist uns allen bekannt. Wir wollen aber am Anfang doch ein wenig etwas von ihrem Leben erfahren und dann auf ihre Lehre zu sprechen kommen. Simone de Beauvoir wurde 1908 in Paris geboren. Sie stammte aus einer wohlhabenden bürgerlichen Familie und wurde von ihrer Mutter im katholischen Glauben erzogen, von dem sie sich aber bereits in jungen Jahren entfernte. Nach der Matura an einer katholischen Schule studierte Simone zunächst Sprachwissenschaften und Mathematik in Neuilly. Anschließend studierte sie Philosophie an der Universität der Sorbonne in Paris. Im Alter von 21 Jahren begann ihre Liebesbeziehung mit Jean-Paul Sartre. Nach dem Studium unterrichtete Simone de Beauvoir als Philosophielehrerin in Marseille, Rouen und in Paris. Ab 1943 erschienen ihre ersten literarischen Werke. 1947 reiste Simone de Beauvoir zum ersten Mal in die Vereinigten Staaten, wo es zur Bekanntschaft mit Nelson Algren kam, der dann eine längere Liebesbeziehung folgte. 1949 veröffentlichte Simone de Beauvoir ihr bekanntestes Werk, Das zweite Geschlecht. In den folgenden Jahren unternahm Simone de Beauvoir zusammen mit Sartre Reisen nach Afrika, in die Sowjetunion, nach China, Brasilien und Kuba. Sie engagierte sich mit Sartre gegen den Algerienkrieg Frankreichs und setzte sich als überzeugte Marxistin für die Volksrepublik China von Mao Zedong ein. Simone de Beauvoir wurde zur bekanntesten Vertreterin der feministischen Bewegung und kämpfte für das Recht auf Abtreibung. Simone de Beauvoir starb im Jahr 1986 in Paris. Nun wollen wir einige Gedanken von dieser bekannten Dame kennenlernen. Im Mittelpunkt der Weltanschauung von Simone de Beauvoir stand die persönliche Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung. Sie trachtete danach, ein autonomes Leben zu führen und sich weder von Menschen, moralischen Geboten, gesellschaftlichen Regeln und religiösen Geboten einschränken zu lassen. Die völlige Unabhängigkeit war die Voraussetzung für die Selbstverwirklichung der eigenen Person. Simone de Beauvoir rebellierte zunächst gegen das Bürgertum. Sie empfand den Lebensstil des Bürgertums als geistlos und einengend. Sie wandte sich gegen den monotonen Alltag der bürgerlichen Frau im Haushalt und in der Kindererziehung. Sie betrachtete die bürgerliche Moral als Zwang und als Heuchelei und kritisierte die Arroganz der bürgerlichen Klasse. Simone de Beauvoir rebellierte auch gegen Gott. Sie betrachtete Gott als ein Hindernis für ihre autonome Lebensgestaltung. Nur der Abschied von Gott und seinen Geboten konnte ihr ein wahrhaft freies Leben ermöglichen. Der Abschied von Gott bedeutete für Simone de Beauvoir die Befreiung von den Fesseln der Religion. Simone de Beauvoir strebte schließlich nach einer radikalen Emanzipation der Frau. Sie wandte sich gegen das natürliche Wesen und gegen die gesellschaftliche Rolle der Frau. Die Frau sollte nicht ein Zweitwesen sein, das dem Mann als Erstwesen untergeordnet war. Die Frau sollte auch nicht den Kindern zu dienen haben. Simone de Beauvoir warnte vor der Schwangerschaftsfalle. Also die Schwangerschaft wird zu einer Falle, zu einer Gefahr für die Frau. Und sie trat für die Abtreibung ein. Simone de Beauvoir gelangte schließlich zu einer feministischen Sicht der Frau. Die Frau sollte an ihre Selbstverwirklichung denken. Sie sollte völlig unabhängig sein und keine Verpflichtungen eingehen. Sie sollte sich an keinen Mann binden und keine Ehe schließen. Sie sollte keine Kinder bekommen und bei einer Schwangerschaft abtreiben. Für die feministische Frau sollte es keine sexuellen Tabus geben, um auf diese Weise eine völlig freie und ungebundene Liebe zu ermöglichen. Simone de Beauvoir versuchte auch in ihrem eigenen Leben diese neue Form der Liebe zu verwirklichen. Simone de Beauvoir vereinbarte mit Jean-Paul Sartre eine Form der Liebe, die beiden Partnern die völlige Freiheit und Unabhängigkeit sicherte. Simone de Beauvoir und Sartre sprachen sich ein Leben lang mit Sie an, weil das vertrauliche Du sie zu sehr gebunden hätte. Sie waren also ein Liebespaar, sagten aber immer Sie zueinander, weil das Du hätte sie zu viel binden können. Beide hatten neben ihrer Liebesbeziehung mehrere Liebschaften. Simone de Beauvoir hatte auch zwei Schwangerschaften, die sie durch eine Abtreibung beendete. Simone de Beauvoir kämpfte dann auch mit Jean-Paul Sartre für eine kommunistische Gesellschaftsordnung. Sie war wie Sartre eine überzeugte Anhängerin der marxistischen Gesellschaftslehre. Die beiden trafen sich mit bedeutenden Vertretern des Marxismus, wie zum Beispiel mit Fidel Castro und Che Guevara. Sie warben auch für den chinesischen Kommunismus von Mao Zedong. Simone de Beauvoir setzte sich auch für die feministische Frauenbewegung ein und nahm an der 68er-Revolte teil. Simone de Beauvoir unterschrieb auch eine öffentliche Erklärung für ein neues Abtreibungsgesetz in Frankreich, das der Frau die freie und alleinige Entscheidung im Hinblick auf eine Abtreibung ermöglichen sollte. Sie unterschrieb schließlich auch einen Appell zur Entkriminalisierung der Pädophilie. Im Laufe der Jahre erfuhr dann aber Simone de Beauvoir, dass die reine Selbstverwirklichung und die freie Liebe doch nicht das wahre Glück bedeuteten. Simone de Beauvoir litt zunehmend unter den ständigen Liebesaffären von Jean-Paul Sartre. Mehrmals kam es zu einer Dreierbeziehung, bei der Simone ihren geliebten Jean-Paul mit einer anderen Frau teilen musste. Sie fühlte sich als Frau herabgesetzt und gedemütigt. Sie litt sowohl physisch als auch psychisch unter diesen abnormen Liebesverhältnissen. Simone de Beauvoir musste erleben, dass ihre ideologischen Vorstellungen einer freien Liebe nicht dem wahren Wesen der Liebe entsprachen. Sie musste auch erfahren, dass ihr feministisches Frauenbild nicht dem wahren Wesen der Frau gerecht wurde. Simone de Beauvoir beschreibt in einem ihrer späten Werke auch die Situation von gebrochenen Frauen, die darunter leiden, dass sie von ihrem Mann verlassen wurden. Sie schildert die Resignation dieser Frauen und warnt sie vor der Gefahr, einer Selbsttäuschung zu erliegen. Eine solche Frau sollte sich in Acht nehmen, nicht gewissen Hirngespinsten zu verfallen, um der leidvollen Realität zu entrinnen. In diesen Äußerungen von Simone de Beauvoir kommt unterschwellig auch ihr eigenes Schicksal und Leiden zum Ausdruck. Wenn wir nun noch ganz kurz diese Philosophie von Simone de Beauvoir etwas kritisch untersuchen, dann können wir folgende Dinge feststellen. Simone de Beauvoir gilt als die Ikone, als die Kultfigur des modernen Feminismus. Ihr Leben, Ihre Aussagen und ihr Einsatz prägten den Feminismus. Simone de Beauvoir sprach von der Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung der Frau. Sie wandte sich gegen das bürgerliche Frauenbild der Ehefrau und Familienmutter. Sie rebellierte gegen die bürgerliche Moral und Gesellschaftsordnung und betrachtete auch Gott als Hindernis für die freie Entfaltung der Frau. Simone de Beauvoir wandte sich auch gegen die Ehe und gegen die Schwangerschaft. Sie setzte sich für die freie Liebe und für die Abtreibung ein. Sie kämpfte für eine kommunistische Gesellschaft nach den Lehren von Karl Marx und Mao Zedong. Simone de Beauvoir entwickelte einen Feminismus, der weit über jede berechtigte Emanzipation der Frau hinausging. Die frühere Emanzipationsbewegung hatte für die Gleichberechtigung der Frau gekämpft, dabei aber nicht das Wesen und die Aufgaben der Frau in Frage gestellt. Es hat immer einen Kampf um die Emanzipation der Frau gegeben, für die Rechte der Frau. Und das ist ein berechtigter Kampf, weil die Frau oft nicht zu ihren Rechten gekommen ist. Aber dieser Kampf um die Emanzipation hat nicht das Wesen der Frau in Frage gestellt, wie es nun durch den Feminismus geschah. Der Feminismus von Simone de Beauvoir führte zu einem völlig veränderten Verständnis der Frau. Die Frau wurde zu einem egozentrischen Wesen, das ausschließlich an seine eigene Selbstverwirklichung dachte. Diese Frau lehnte bewusst jede Bindung und Verpflichtung gegenüber einem Mann ab. Sie lehnte bewusst jede Mutterschaft ab und ließ ungewollte Kinder abtreiben. Diese Frau betrachtete selbst das Frausein als etwas Negatives und lehnte somit die eigene Natur ab. Der Feminismus von Simone de Beauvoir hatte unheimliche Auswirkungen. Er verwandelte die Frau in ein egozentrisches und individualistisches Wesen, das an sich und an seine Selbstverwirklichung dachte. Dieser Feminismus wandte sich gegen die Ehe und stellte damit die tragende Bindung der Gesellschaft in Frage. Er lehnte die Schwangerschaft ab und stellte damit die Familie und die Zukunft der Gesellschaft in Frage. Dieser Feminismus lehnte auch Gott und seine Gebote ab und beraubte damit den Einzelnen und die Gesellschaft jeder moralischen Orientierung und jeden Halt. Dieser Feminismus stellte die Natur der Frau in Frage und nahm damit der Frau jede Identität. Viele Anhängerinnen des Feminismus führten oft jahrelang ein egozentrisches, ungebundenes Leben. Sie hatten zahllose Liebschaften und hatten auch mehrere Abtreibungen. Doch mit zunehmendem Alter erlebten diese Frauen, dass sie nicht wirklich glücklich waren. Es fehlte ihnen die Erfüllung und die Geborgenheit einer glücklichen Ehe. Es fehlte ihnen das Glück der Kinder und der Familie. Diese Frauen erlebten, dass das eigene Nicht, Ich, nicht der Sinn und das Ziel des Lebens sein konnte. Sie begannen zu begreifen, dass das frauliche Glück in der Hingabe an das Du besteht. Sie erkannten, dass die frauliche Erfüllung auch ganz wesentlich darin besteht, neuen Menschen das Leben zu schenken und Mann und Kindern zu ihrem Menschsein zu verhelfen. Der Feminismus führte auch zu negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Die Ablehnung der Ehe führte dazu, dass der Gesellschaft die Urbindung von Mann und Frau genommen und damit die Stabilität der Gesellschaft erschüttert wurde. Die Ablehnung der Familie führte dazu, dass die Zelle der Gesellschaft und die Zukunft des Volkes in Frage gestellt wurde. Der Egozentrismus der Frau führte dazu, dass der menschliche und erzieherische Einfluss der Frau rapide abnahm. Die freie Moral der Frauen führte dazu, dass das sittliche Empfinden in der Gesellschaft weitgehend abhanden gekommen ist. Die Ablehnung des weiblichen Wesens führte zur Gleichschaltung der Geschlechter und hob damit die gegenseitige Ergänzung, Bereicherung und Korrektur der Geschlechter auf. Alle diese Dinge führten zu einer ungeheuren Instabilität, Verarmung und Verrohung der Gesellschaft. Abschließend wollen wir noch kurz auf den Unterschied zwischen der weiblichen Emanzipation und dem Feminismus hinweisen. Die Emanzipationsbewegung hat auf die vielen Ungerechtigkeiten gegenüber der Frau hingewiesen und zu Recht die Gleichberechtigung der Frau gefordert. Die Frau sollte die gleichen Möglichkeiten der Selbstentfaltung haben wie der Mann. Die Frau sollte im gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben die gleichen Rechte haben und in gleicher Weise behandelt und entlohnt werden wie der Mann. Die Emanzipationsbewegung stellte aber nicht das Wesen sowie die Aufgaben und Pflichten der Frau in Frage. Sie wandte sich nicht gegen die Ehe und Familie. Sie wusste um die Unverzichtbarkeit der Frau bei der Erziehung der Kinder. Sie wusste, dass das sittliche Empfinden, die aufopfernde Hingabe und der veredelnde Einfluss der Frau für die Menschlichkeit der Gesellschaft unverzichtbar sind. Auf diese Weise hat sich die Emanzipationsbewegung zu Recht für die völlige Gleichberechtigung der Frau eingesetzt. Gleichzeitig hat sie aber das Wesen, die Aufgaben und die Pflichten der Frau nicht in Frage gestellt. Im Gegensatz zur Emanzipationsbewegung hat der Feminismus nicht nur für die Rechte der Frau gekämpft, sondern das Wesen der Frau verändert. Die Frau wurde zu einem egozentrischen Wesen erklärt, das vor allem nach seiner Selbstverwirklichung strebt. Die Frau sollte unabhängig von jeder Bindung an einen Mann sein. Sie sollte keine Verpflichtung gegenüber Kindern haben. Sie war frei von den Geboten der Moral. Sie war frei von jeder Bindung an Gott. Sie war frei von ihrer eigenen Natur. Alle diese Vorstellungen führen letztlich zum Unglück und Ruin der Frau, des Mannes, der Kinder und der Gesellschaft. Der Feminismus ist daher entschieden abzulehnen. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Emanzipationsbewegung für die Würde und die Rechte der Frau gut zu heißen ist, dass aber der Feminismus mit seinem Egozentrismus, mit seinem Vorrang der Selbstverwirklichung, seiner Ablehnung der Ehe und Mutterschaft sowie seiner Infragestellung der weiblichen Natur und des weiblichen Wesens eindeutig abzulehnen sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen heute eine klare Vorstellung haben vom Unterschied zwischen Emanzipation und Feminismus. Es braucht auch heute noch die Bewegung der Emanzipation der Frau. Die Frau ist immer noch in manchen Bereichen nicht gleichberechtigt. Und auch wir Männer müssen dafür sorgen, dass unsere Frauen sich voll verwirklichen können. Wir müssen den Frauen, unseren lieben Frauen, zur Emanzipation verhelfen. Aber wir möchten unseren Frauen ganz deutlich sagen, bitte werdet keine Feministinnen, die nur nach der eigenen Selbstverwirklichung streben. Wir brauchen euch für unsere Kinder. Wir brauchen euch für unsere Männer. Wir brauchen euch für die Gesellschaft. Wir brauchen euch für die Moral. Wir brauchen euch für die Religion. Ohne euch Frauen geht nichts. Und das berühmte Wort von Friedrich Rückert: Es mögen Männer Staaten bauen, es steht und fällt ein Volk mit seinen Frauen. Das gilt heute mehr denn je. Wir brauchen heute die Frauen, die sich einsetzen für die Kinder, für die Männer, für die Moral, für die Kultur, für die Gesellschaft und für die Religion. Mehr denn je. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe heute etwas länger gesprochen, aber ich wollte damit dieses Thema einfach abrunden, damit man hier einmal die ganze Bewegung dieses atheistischen Existenzialismus klar vor Augen hat. Und damit man dann auch aus christlicher Sicht versucht zu verstehen, woher die Mängel dieser Bewegung aufscheinen. Dieser Existenzialismus hat die Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt, aber er prägt auch noch unsere heutige Gesellschaft. Und deswegen müssen wir hier einen klaren Blick entwickeln für das, was sich hier tut. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Vielen lieben Dank, Dr. Peter Egger, für Ihre Ausführungen zum Existenzialismus. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die heutige Sendung Grundkurs Philosophie. Verbunden war mit uns Dr. Peter Egger. Sie können diese Sendung in Kürze bei uns in der Radiothek auf unserer Homepage nachhören. So darf auch ich mich bei Ihnen verabschieden und Ihnen eine gute Nacht wünschen. Am Mikrofon war Ihre ehrenamtliche Mitarbeiterin Maria Pichler.